Und hier sind wir wieder. Wir wollen wissen, wie euch Nie gehört gefällt. Das habt ihr noch nie gehört, oder? Geht dazu einfach auf podstars.de, stimmen ab. Podstars wie in podstars.de/, nicht ausschreiben, sondern einfach nur / reinmachen. Und dann stimmen ab. STIMMAB. Das Ganze dauert keine 5 Minuten, meine Freunde. Und unter den Teilnehmern verlosen wir einen 150€ Amazon-Gutschein. What? Yes, OMG. Right. All you have to go is podstars.de. Stimm ab. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Hey, ich bin Katjana Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Jetzt kommen wir mal zum richtig ernstes Thema. Das ist mir sehr, sehr wichtig, und zwar Humor. Den soll man ernst nehmen und dafür soll man zur Schule gehen. Denn ich will hier keinen, der einfach nur so lacht. Das muss studiert sein, das muss gelernt sein, das muss pünktlich sein. Schule der Comedy. Cem, hallo.
Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank.
Wie sagt man? Cem Ali Gültigen. Ist das richtig? Nein, falsch. Warte mal, lass mich
es
mal.
Es fängt schon bei Jam an, weich.
Jam,
genau. Jam, wie die Marmelade.
Jam. Jam Ali Gültigen.
Ja, Gültigen.
Gültigen. Und was bedeutet das? Gültigen.
Wenn du es einmal drauf hast, vergiss es nie wieder.
Ja. Habe ich es drauf gehabt? Ja. Ich habe mich schon umgeschaut. Ja,
also, Gül ist die Rose und Tek ist einzig. Das heißt, ich bin quasi...
Die einzige Rose?
Wenn du so willst, ja.
Hm. Ich denke, das ist auch cool, weil es so ein bisschen so wie glücklich und lustig. Nee, da ist kein lustig dabei. Aber glücklich, was ja daherkommt von... Okay, ich weiß nicht. Ich wollte so einen smoothen Übergang machen, aber das geht gar nicht. Aber auf jeden Fall bist du ein Komiker, / Schauspieler, alles Mögliche. Aber du bist der Besitzer, beziehungsweise die Schule der Comedy. Dahin wollte ich kommen. Die Schule der Comedy in Hamburg und Köln.
Ja, genau.
Kannst du uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, gerne. Also, wo kann ich anfangen? Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen. Und... Also ich habe Schauspiel studiert hier in Hamburg.
Genau, ich war an der Hamburg Schule für Schauspiel.
Genau, Schule für Schauspiel Hamburg, genau. Mhm. Und während der Schauspielausbildung wurde ich gefragt, ob ich Bock hätte auf Comedy, ne?
Mhm.
Und ich hatte schon immer so, mir wurde nachgesagt, dass ich komödiantisches Talent habe, und habe ich gesagt, ja klar, komm, probieren wir, ne?
Mhm.
Und dann habe ich damit angefangen und wir haben ein Programm geschrieben, und dann habe ich das angefangen zu spielen hier in Hamburg und so. Das war super erfolgreich.
Und aber was genau hast du denn gemacht? Was haben die gesagt? Mach mal Comedy, was?
Also ich bin damals mit jemandem zusammengekommen, der eine Comedy-Show etablieren wollte. Der war Eventmanager und wollte der hat so ganz klassische Events organisiert für große Gruppen. Ne? Mhm. Also kommt eine große Gruppe in eine Firma, ruft an und sagt, ey, wir haben eine Tagung, 800 Leute, organisier mal alles.
Ja.
Und das hat er dann gemacht, vom Hotel bis über, wirklich mit Abendveranstaltung, das volle Programm. Und was er immer mit anbieten wollte, war irgendwas Comedy-mäßiges, Unterhaltung, Entertainment. Ja. Und weil er nicht wusste, wie er das aufziehen soll, hat er einen befreundeten Regisseur gefragt, und dieser Regisseur war Dozent an meiner Schauspielschule und hat gleich gesagt, ihr braucht da jemanden, der was drauf hat.
Ja.
Zack, zack. Ja. Ich frag mal Jam. Fragt mich, ich habe damals gearbeitet, echt wie ein Ochse, tagsüber Schule und dann bis nachts noch, um mir alles zu finanzieren.
Ja.
Hab dann gesagt, kann man damit Geld verdienen, versuche ich mal.
Ja.
Und dann sind wir gestartet, 2007, mit der Comedy-Tour in Hamburg. Das ist eine Comedy-Show in einem fahrenden Bus.
Okay.
Das heißt, die Leute steigen ein, Türen gehen zu.
Und dann vollkommen Stand-Up.
Genau, eineinhalb Stunden Action, ne? Und
hier sehen Sie das Brandenburger Tor. Naht!
Ja, genau. Das Ding ist halt, dadurch, dass wir, der Plan war schon, also wir wollten nicht in Konkurrenz treten, ne, mit dem Quatsch Comedy Club oder mit dem Schmidt Theater oder so, weil das sind einfach große und etablierte Häuser. Und hätten wir uns damals eine Bühne gemietet, wo wir versuchen, auch Comedy in Konkurrenz zu diesen Häusern zu machen, das ist einfach super schwierig. Ne? Also haben wir gedacht, muss es irgendwas Ausgefallenes sein, was es so noch nicht gibt. Und da sind viele verrückte Ideen entstanden und wir sind beim Bus hängen geblieben, weil der Bus hat auch ein Mittelgang. Mhm. Und dieser Mittelgang ist quasi meine Bühne.
Mhm.
Wir brauchen kein Bühnenbild, weil wir fahren ja durch die Stadt. Also ist alles, was wir draußen sehen, quasi gleich das Bühnenbild auch. Und so sind wir dann durch die Stadt gefahren und die Leute haben das richtig geil angenommen, weil wir haben halt über die Sachen geredet, auch die draußen passieren. Also das Thema dieser Comedy-Tour war Hamburg. Ist bis heute, ist Hamburg. Mhm. Also war es ein Comedy-Stand-Up-Comedy-Programm über die Stadt.
Ja, über
so
das
wie,
Thema.
So wie Comedians über Mann und Frau reden oder über Supermärkte und so, haben wir über Hamburg geredet.
Ja.
Was passiert hier und so.
Und ist aber auch, dass man auch was lernt dabei
ja,
über
ja,
Hamburg.
Ja, genau. Ja, genau. Aber also eben anders. Riffst,
ja, genau.
Aber anders. Also du kriegst bei mir keine Datenzahlen und so, sondern eben wir viel emotionaler, weißt mhm. du? Also wir gucken halt, ich suche nach der Geschichte hinter der Geschichte.
Ja.
Und dann spielen wir Spiele, wir singen Lieder, wir machen verrückte Aktionen und so, sodass die Leute, wenn sie nachher ausstehen, kennen sie das Brandenburger Tor, aber weil wir mit denen ein bisschen Frieden gesungen haben und zwar mit offenen Türen, mit vollster Lautstärke, dass der, also für 2 Minuten verändern wir am Brandenburger Tor die Welt, weil die Menschen sich plötzlich nicht mehr zu dem, die drehen sich zu diesem Reisebus, weißt du, die gucken nicht mehr das Brandenburger Tor an, sondern drehen sich um und bleiben 2 Minuten vor diesem Reisebus stehen.
Ja, ja.
Und ich denke, ey, das ist ein scheiß Reisebus, guck dahin, da ist das monumentale Bauwerk. So, ne? Und ja, und das vergessen die Leute nicht. Und die kommen dann 5 Jahre, 10 Jahre später wieder in die Stadt, haben jemanden dabei und sagen, hey, weißt du noch, wie verrückt das damals? Ich krieg bis heute noch Nachrichten von Leuten, die vor 8 Jahren in Berlin mit mir gefahren sind zum Beispiel und sagen, ey, wir müssen heute noch, wenn wir in Berlin am Brandenburger Tor vorbeifahren, müssen wir daran denken, wie wir da gesungen haben und alle Voll. Menschen uns angeguckt haben.
Warte mal, du hast denen deine private Handynummer gegeben?
Nein.
Wollte gerade sagen, war wirklich sehr freundlicher Reisetour.
Nee, also so über Insta und so halt, ne, über Facebook und so. Das ist echt abgefahren. Das ist eben geil. Also wir, ja, wir sind einfach Spezialisten, was Interaktion, also das, was Improvisation, Interaktion mit dem Publikum, Spezialisten dafür, uns geile Sachen auszudenken, die man, verrückte Sachen, die man machen kann,
und
die man so nicht erwartet.
Und musst du ja auch ganz schnell auch agieren, wenn irgendwas zum Beispiel eine Panne ist oder
Total.
Wenn irgendwas, das ist ja dieses Riffen, sagt man ja, oder, dass man so schnell irgendwie Crowd Work machen kann, dass man schnell mit den Leuten irgendwie,
und das,
und das ist dann merken die, das ist spontan, das ist
so
cool,
ist
und dann fühlen sie sich irgendwie Teil der Gruppe.
So
und
ist
so.
Es. Und bei uns passieren ganz, ganz viele spontane und verrückte Sachen, und das macht es so individuell und so einzigartig, ne? Ganz oft kriege ich von den Leuten nach der Show, die dann zu mir kommen und sagen, hä, aber wie machst du es denn in der nächsten Show? Wie soll denn das funktionieren? Weil das heute
die Renate
ja,
sitzt immer da.
Genau, ja, genau so. Die wundern sich halt, weil die denken, das konnte doch heute nur mit dem Publikum, mit den Gegebenheiten und so passieren, wie es passiert ist.
Ja.
Wie läuft es denn nächste Woche ab?
Okay, also du hast diesen Job dann als Comedy-Tour gemacht.
Genau.
Und dann, wie ist es weitergegangen? Also, weil das hast du dann gemacht. Der Regisseur hat sich bestimmt sehr gefreut, dass du da mitgemacht hast.
Genau,
alles
genau. Der hat das ja nur vermittelt, ne?
Schule hast du abgeschlossen.
Genau, genau. Das Studium habe ich abgeschlossen.
Kann ich eine kurze Frage zu dieser Schule sagen?
Ja.
Ich weiß ihren Nachnamen nicht, aber sie heißt Miriam. Und sie ist eine deutsch-türkische Schauspielerin, die auch an der Schauspielschule Hamburg war.
Du meinst Meryem Üzerli?
Ja, und sie ist eine Megastar geworden.
Megastar.
Mega, Megastar. Die ist wirklich mega, ja.
Ja, ja, die ist toll. Ich habe mit ihr einen Kurzfilm gedreht, 1 Jahr bevor sie Superstar in der Türkei
wurde. Ich
auch.
Ich habe mit ihr einen Kurzfilm gedreht, 1 Jahr bevor sie
Ach, lustig.
Ja, ich habe so einen Militärfilm mit ihr gedreht.
Ah, okay.
Und da hat sie nämlich auch die Fotos von Militärfilmen mit in das Casting reingebaut, weil sie so eine harte sein soll. Also so die spielt
ja
die Prinzessin.
Genau.
Ja, aber du hast mit ihr studiert gehabt?
Nee, die war auf einer anderen Schule. Sie war auf der...
Ich dachte, die wäre auch auf der Hamburger Schauspiel...
Ja, die
Schule
heißt,
für Schauspiel.
Genau,
Hamburg.
Auf der ich war, heißt Schule für Schauspiel.
Und die andere?
Sie...
Hamburg Schauspielschule.
Irgendwie so, ich weiß es nicht genau.
Sehr konfus.
Ja, genau. Genau.
Okay, gut, das war...
Aber es war lustig, weil ich war 1 Jahr später, gab es die Teampremiere zu diesem Kurzfilm. Und da habe ich den Regisseur gefragt, was ist denn mit Miriam, kommt die nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, hä, hast du es noch nicht mitgekriegt? Und ich so, hä, was denn? Hä, die sind Superstar in der Türkei. Ich so, ja, komm, verarsch mich nicht. Hä?
Doch.
Wie? So, und dann, ich wusste das, weil ich gucke keine türkischen Serien und so, ne? Ich gucke, deswegen habe ich das gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Und dann kam hinterher raus, dass selbst meine kleinen Cousinen und Cousins in der Türkei im Dorf, die haben wirklich wenig, ja. Mhm. Aber was sie kennen, war Miriam.
Ja,
so.
Ja, die war.
So, hä, was ist das
die ist Megastar geworden.
Ja, ja. Und die
auf
Serie,
Vogue und sowas.
Alles. Ja, das Krasse ist halt, weil diese Serie war so erfolgreich. Ich glaube, das ist mit die erfolgreichste türkische Serie, die es jemals gab.
Ja.
Und die wurde irgendwie in 38 Millionen Länder verkauft. Also der komplette orientalische Länder bis Nordafrika und so. Überall läuft die Serie und überall erfolgreich.
Ja.
Das heißt, das ist unfassbar.
Aber sie hat türkisch mit einem deutschen Akzent gesprochen.
Ja, genau.
Das ist ja auch, weil sie halt wie...
Genau. Und das hat aber für diese Serie halt perfekt gepasst.
Ja. Ja. Toll.
Wie das manchmal kommt, ne?
Ja.
Super.
Ich habe so viel, als ich nach Amerika wieder zurück als erwachsene Frau gegangen bin, habe ich so viel Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, weil ich habe einen ganz, ganz leichten deutschen Akzent im Englischen. Mhm. Und habe so viel Geld ausgegeben, um zu versuchen, diesen ganz leichten Akzent rauszubekommen.
Okay.
Nie raus. Ja. Ist noch fester als sonst. Also man muss eigentlich mit den Flaws, den man hat, eigentlich nur umgehen.
Ja, gut, genau.
Also und dann die Schule abgeschlossen.
Genau.
Immer die auch
jetzt. Ach so, um auf den Punkt zu kommen.
Genau.
Auf jeden Fall habe ich
dann... Es ist auf jeden Fall eine Schule und hat irgendwas mit Schauspiel zu tun.
Ja, genau. Also ich habe, wie gesagt, nur um auf die Schule zu kommen, das mal, weil du ja danach ja gefragt hast, ne? Ich habe halt in Hamburg habe ich alle Vorstellungen selber gespielt. Irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn das in Hamburg funktioniert, mit einem Programm über Hamburg, dann müsste das doch mit so einer Comedy-Tour in Berlin mit einem Berliner Programm auch funktionieren. Mhm. Und es ist eingeschlagen wie Bombe. Irgendwann habe ich gedacht, noch mal ein Jahr später, hä, dann geht das doch bestimmt in Köln auch.
Ja.
Und in München auch. Und irgendwann waren es 4 Städte und ich konnte nicht mehr überall gleichzeitig sein.
Ja.
Also habe ich angefangen, Castings zu machen, Vorsprechen zu machen und neue Künstler für jede Stadt anzulernen.
Sehr
und noch mal ein paar Jahre später habe ich gedacht, ey, ich reise jetzt die ganze Zeit immer durch ganz Deutschland, um neue Künstler zu finden. Eigentlich wäre es ja ganz geil, wenn die nach Hamburg kämen.
Ja.
So. Und das war der Ursprungsgedanke für die Schule für Comedy.
Ah, okay.
Ja, das
okay.
war der Ursprungsgedanke eigentlich. Ich lasse Leute nach Hamburg kommen, mit denen ich arbeite, um mir dann Leute rauszusuchen, die für meine Comedy-Tour, fürs Comedy-Boot und für die Mix-Shows und alles, was wir veranstalten, die ich dann dafür einsetzen kann.
Okay.
Das war der Ursprungsgedanke. Und dann haben wir es einfach gemacht. 2014 habe ich dann das erste Seminar angeboten.
Ja.
Und da wollten wir eigentlich nur 12 Leute aufnehmen und waren dann am Ende irgendwie 18, glaube ich, oder so.
Okay.
Es gibt Platz aus allen Nähten. Und da habe ich dann gecheckt, okay, krass, es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne auf die Bühne wollen.
Mhm.
Auch gerade auf die Comedy-Bühne. Und die meisten Comedians haben keine Ausbildung. Also der Großteil der Comedians hat keine Ausbildung. Als Schauspieler musst du eine Schauspielausbildung machen, wenn du ans Theater willst oder so. Als
Klar.
Comedian nicht, ne?
Und was kannst du da unterrichten? Also wie unterrichtet man das? Nicht, was kannst du da unterrichten? Mhm. Weil das ist ja das, wo man immer sagt, ja, Comedy ist ja auch, also gerade beim Stand-up ist einfach extrem viel Training. Du musst halt das Training und die Ausbildung bekommt man halt, dass man immer wieder auch hochgeht und immer wieder. Und wie sieht so ein Seminar aus?
Also es ist unterteilt in mehrere Unterrichtsfächer tatsächlich, richtig? Und du kannst das, also das meiste ist nicht nur Training, sondern das meiste ist also Training, aber Trainieren der Techniken und der Arbeit an dir selber und so weiter. Das ist wie beim Schauspieler genau das Gleiche. Komik ist ein Handwerk. Egal welchen Gag du hörst, kannst du aufsplitten. Und dir genauer angucken. Also du kannst ihn genau angucken, wie ist der aufgebaut, welche Technik wurde benutzt und so weiter. Das kannst du mit egal welchem Gag, egal welche Geschichte du hörst, kannst du das machen. Und diese Techniken kann man lernen. Und wenn du weißt, wie das theoretisch funktioniert, dann könntest du einen Gag bauen.
Aber das heißt, ja, verstehe, das heißt, aber das sind jetzt vorgegebene Sachen, die du denen gibst oder dass die selber mit geschriebenem Material ankommen? Also haben sie selber Sachen geschrieben?
Gedacht war es damals mal so, dass Comedians, die ihre Sachen verbessern wollen, kommen und denen wir quasi Lernhilfe geben, ne? Und die an die Hand nehmen quasi. Es hat sich aber herausgestellt, dass 99% oder 95% der Leute, die zu uns in die Kurse kommen, sind Quereinsteiger. Die haben vorher noch nie auf einer Bühne gestanden. Und wollen es aber schon immer mal ausprobieren, wussten aber nie, wie das gehen soll. Dann ploppen wir auf und dann sagen die, ey, komm, das probiere ich mal. Und wir bringen denen halt in diesen Kursen halt alles bei, ne? Also wirklich so die Theorie, wie werden Texte geschrieben, welche Techniken gibt es, was kannst du anwenden und so weiter. Das ist ein Block quasi, das ist ein Unterrichtsfach.
Und was ist mit Geschmack? Weil manchmal hat man ja einfach unterschiedliche Geschmäcker.
Genau, wir gehen aber auf jeden individuell ein. Ne?
Also
das heißt, jeder, der in den Kurs kommt, der muss keine Vorerfahrung mitbringen, der muss keine Texte mitbringen, der muss nur innerhalb der ersten, ersten Unterrichtsstunden eine Idee entwickeln, wo er hin möchte.
Was für ihn witzig ist.
Genau.
Weil das ist ja wichtig.
Soll es Comedy sein? Soll es Kabarett sein?
Aha.
Will er lieber Sketche spielen? Über welches Thema möchte er sprechen und so weiter?
Mhm.
Was hat er selber schon erlebt? Was ist bei ihm witzig? Warum will er überhaupt auf die Bühne und so weiter? Dass da erstmal ein Bewusstsein entsteht.
Mhm.
Und das nehmen wir dann um ihm dann zu helfen, demjenigen dann zu helfen, in die Richtung zu gehen, in die er möchte.
Mhm. Ist es meistens so, dass man sagt, okay, nimm das, was deine eigenen Erfahrungen, ist das so, ist es Witz, ist es am besten, wenn man jetzt so sagt, man will eher in die Stand-up-Richtung gehen oder seine eigenen Sachen schreiben, dass man nicht, würdest du das unterstreichen, dass man sagt, das ist so ein Tipp, dass man sagt, nimm die eigene Erfahrung?
Einem Anfänger würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es geht ja darum.
Also, warum Anfänger und nicht generell einfach?
Ja, das Ding ist halt, guck mal, ich könnte als Schauspieler, ich bin jetzt schon einige Jahre im Geschäft, ja, ich habe so viele Schubladen, ich habe so viele Geschichten, ich könnte alles miteinander kombinieren, es müsste keine echte Geschichte mehr sein, ich könnte sie dir trotzdem so verkaufen, als wäre es meine Geschichte, die ich so erlebt habe tatsächlich.
Mhm.
Es geht halt darum, authentisch zu sein, ne? Gerade als Comedian geht es darum, anders als beim Schauspiel, der muss authentisch die Figur spielen.
Ja.
Ja? Ein Comedian geht als er selber meistens auf die Bühne und das heißt, er erzählt seine Geschichte. Und wenn ich sage, ey, neulich im Supermarkt habe ich das und das erlebt, dann erzähle ich das so, als wäre es mir tatsächlich passiert. Also muss es authentisch sein.
Mhm.
Und dann ist es einfacher, diese Geschichte mit Emotionen und mit allem, was dazugehört, zu verpacken, wenn ich mich an Sachen erinnern kann, die mir selber passiert sind, die ich dann schmücke.
Ja.
Die überhöhst du dann und baust sie technisch sauber und so weiter. Aber es ist für einen Anfänger leichter, wenn er seine eigene Geschichte nimmt und dann abklopft auf Potenzial, wo können wir einen Gag reinbauen und so weiter.
Ja. Ich war einmal auf einer, ich habe mal so einen Kurs gemacht, einen Stand-Up-Kurs in Amerika, in New York, The Gotham School. Und das ging irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Und das war auch ganz interessant, weil die Leute, die da drin waren, waren einfach eine komplett neue, ich hatte auch schon Stand-Up gemacht, aber war einfach nur das gedacht, naja, ich probiere es mal aus, das ist nicht so teuer. Und da waren halt wirklich jede Art von Mensch war in diesem Kurs drin.
Mhm.
Also von ganz alt, von super jung, von zwei, drei, die alle von der Finance-Richtung, also alle eigentlich Bürokraten waren.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich kann mich noch an einen denken, weil sie meinten, sie können uns eigentlich gar nichts beibringen. Es muss alles, also so, man kann jemandem was beibringen, aber sie meinten so, es gibt nur eine Regel, oder es gibt zwei Regeln, aber ich konnte mich nur an eine Regel erinnern. Don't make fun of retarded people. Das war so die Regel. Und dann war aber ein retarded person in der Class. Und ich sag, me, ich auch nicht? Und dann meinte sie, nee, du schon. Aber so, das waren halt so, also wie gesagt, es gibt aber so, dass man halt, dass es wichtig ist, dass wenn man halt jemanden verletzt, also dass man solche Sachen nicht macht, um sich selbst lustig zu finden. Also jemanden, der schon benachteiligt ist, zu, wie heißt das so, nach unten zu drücken.
Genau.
So, das war so eine der Regeln.
Ja. Ist auch eine richtige Regel.
Genau, das war, ja.
Genau, weil es gibt total, also über Geschmack lässt sich streiten, das ist eine Sache. Und man, ganz oft hörst du im Comedy- und Kabarettbereich kannst du, oder in der Satire auch, darfst du alles machen. Und da bin ich nicht ganz, das würde ich nicht komplett unterschreiben.
Ja.
Du kannst sehr, sehr viel machen, trotzdem ist es, gibt es einfach auch Grenzen, so, ne, wo man aufpassen muss. Zum Beispiel, wir hatten einen Kurs, hatten wir eine, die wollte unbedingt über den IS erzählen, ne, über die, und dann, aber ihr wurde abgeraten, dieses Thema zu behandeln, weil man gesagt hat, das bleibt dir doch im Halse stecken und so weiter.
Ja,
das
genau.
Macht man doch nicht. Über sowas macht man keine Späße, Krieg und so, ne?
Ja.
Und was da passiert. Und das stimmt aber so nicht. Es kommt drauf an. Wenn ich Gags darüber mache, wie da Kinder umgebracht werden von denen, ja?
Ja.
Wenn ich diese Grausamkeiten beschreibe, damit die Leute anfangen, mir auf die Bühne zu kotzen, ja? Dann ist es, dann, das geht natürlich nicht.
Ja.
Aber wenn ich den IS nehme zum Beispiel, oder egal welche Terror, egal welche, ja. Gruppierung, ihn nehme und deren Machenschaften, also das sollte ganz klar Kabarett werden, ja?
Ja.
Die wollte politisch sein. Und ich habe sie dann ermutigt, das Thema zu nehmen, nur aus einem anderen Blickwinkel.
Genau.
Und wenn wir dann, am Ende haben wir dann quasi über die Machenschaften und wer dahinter steckt, wer die Fäden zieht, wie die finanziellen Sachen zusammenlaufen, was mit dem Geld passiert und so weiter. Und plötzlich wurde daraus so eine Nummer, wo alle, denen ist trotzdem das im Hals stecken geblieben, aber anders.
Mhm.
Es war dann plötzlich, es war richtig eine geile Kabarettnummer.
Ja.
Es war an dem Abend, wir machen dann immer am Ende des Kurses, gibt es dann eine Abschlussshow, wo alle ihre 7, 8 Minuten dann präsentieren vor Publikum. Und
wo macht ihr das?
Bei Olivia Jones im Showclub.
Okay, cool.
Also auf der Reeperbahn ist auch eine öffentliche Veranstaltung, kommen dann 120, 150 Leute und die stehen teilweise zum allerersten Mal auf einer Bühne.
Toll.
Und es ist richtig geil. Und Und ihr Auftritt zum Beispiel war der stärkste an dem Abend.
Ja.
Du hast nicht alle 20 Sekunden einen Lacher, dass die Leute am Boden liegen. Aber wir haben so schöne Kniffe gefunden, dass die Leute haben trotzdem gelacht, obwohl wir über den IS und über diese Grausamkeiten gesprochen haben. Und das ist dann großartig.
Das ist ja wahrscheinlich die höchste Form von Kunst, ich muss gerade an Louis C.K. denken, der hat in seinem 2017, also der redet ja auch öfters mal IS, aber oder Terrorgruppen, und da hat er einfach darüber geredet, wie mit diesem, wenn man über das Thema Enthauptung redet. Ist das Wort?
Ja.
Enthaupt. Ja, unfassbar schreckliches Thema. Ja. Aber er nimmt dann halt einen neuen Blickwinkel und sagt halt, man sieht nie Männer, die mit eine Glatze haben, die enthauptet wurden, weil man immer mit den Haaren anfasst, weißt du? Und dann zeigt er das so. Und man muss halt über sich selbst lachen, darüber lachen, dass es stimmt, weil keiner hält den Kopf so mit beiden Händen. Und also das ist halt genau diese dünne Linie an, wie weit kann man gehen. Und wenn es in die Hose geht, dann geht es so dermaßen in die Hose.
Genau.
Als dass, wenn ich so einen Gag verhaue und irgendwie, neulich beim Bäcker.
Genau, das Tolle an der Schule für Comedy ist halt, dass wir in diesen 3 Monaten mit denen die Sachen arbeiten können. Das heißt, wir können alle Anfängerfehler, alle Sachen, wo sie normalerweise 30, 40 Auftritte vor echtem Publikum brauchen, um zu checken, ach scheiße, da bin ich komplett neben der Spur, den nehmen wir da schon weg. Weil ich als Regisseur, also ein anderer Baustein ist zum Beispiel richtig die Inszenierung, also ist die Arbeit am Text, an der Rolle und so weiter. Das heißt, mit dem geschriebenen Wort geht es dann irgendwann auf die Bühne und dann inszenieren wir das auch.
Mhm.
Und da arbeiten wir alle Hand in Hand. Das heißt, wenn da so jemand, wenn wir sehen, dass da jemand komplett neben der Spur ist, dann geben wir natürlich auch Tipps, Hilfestellungen und so weiter und so, sodass jemand, der am Ende der 3 Monate, der hat dann nicht nur Techniken erlernt und weiß, wie er sich auf der Bühne bewegt, weil das ist auch Körper, Stimme, das arbeiten wir auch alles. Das sind alles auch Schauspiel, ganz viele Schauspielübungen dabei. Aber ich finde halt, dass jeder, der eine Bühne betritt, und da ist ganz egal, ob er Sänger, Schauspieler oder Redner ist, also auch jemand, der PowerPoint-Präsentation halten muss, der könnte ruhig zu uns in die Kurse kommen, weil danach wird er bessere PowerPoint-Präsentation halten.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Und so, Paul macht wieder PowerPoint.
Ja, genau.
Yeah. Come on, Paul, mach die Gags.
Ja, stell dir das mal vor. Jetzt ist so, Paul, ätzend, Paul. Ey, schon wieder. So, und jeder denkt sich, okay, was spiele ich auf meinem Handy, ne?
Ja.
Und deswegen, wir haben ganz, ganz viele, wir haben sogar Verkäufer in den Kursen, die einfach nur lernen wollen, einmal ihre Kreativität zu steigern, dann lockerer Umgang in der Kommunikation, in der Sprache, um einfach danach bessere Verkäufer sein zu können.
Ja, klar.
Lockerer im Umgang mit den Leuten, genau. Darum geht's. Und viele zum Beispiel, die wissen gar nicht, was kann meine Stimme? Was mache ich mit meinen Händen?
Was ist ein Zwerchfell?
Ja, genau. Also, weil woher sollen sie es auch wissen? So, ne? Und all diese ganzen Bausteine, das arbeiten wir alles in diesen 3 Monaten. Und das geile Feedback, was wir bekommen, ist, dass unsere Leute, die danach trotzdem, also die starten ja dann nicht sofort durch und sind dann Superstar, kriegen eine Show bei ProSieben oder so.
Mhm.
Aber die gehen ja danach, genauso wie jeder Comedian, fangen sie an, auf Open Stages und so ihre Sachen zu spielen. Und das Feedback, was wir bekommen von den Leuten, die bei uns auf der Schule waren, dass die gefragt werden, hä, wieso kenne ich dich denn nicht? Wo bist du denn sonst so aufgetreten? Und wenn die Leute dann hören, dass es erst ihr erster oder zweiter Auftritt war, dann können die es meistens nicht glauben. Mhm. Weil sie halt viele Anfängerfehler, die man normalerweise Monate oder vielleicht 2 Jahre oder so macht, bis man sie von alleine abstellt, die machen sie nicht mehr.
Mhm.
Weil wir die in diesen 3 Monaten schon rausnehmen.
Und wer ist denn dein berühmtester Schüler? Oder kennt man einen von deinen Schülern?
Ja, nee, also der...
Ich wüsste wahrscheinlich
wir haben jetzt
nicht.
Zum Beispiel die Martina Schönherr, ist die Moderatorin von Mats, also von Energy, von Matzi und Stübi. Die war bei uns im Kurs.
Ach so.
Ja, genau.
Stübe hatte ich hier zu Gast.
Ach
dann
so,
weiß, dann weiß ich, wer sie
und,
ist. Genau.
Und Matze ist ja Moderatorin bei Energy.
Genau.
Und die hat den, ich glaube, der erste oder zweite Kurs war sie, ich glaube, im ersten.
Ah,
im
okay.
allerersten Kurs war sie auch mit dabei. Und die hat danach ja richtig losgelegt und ist ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Und soll jetzt sogar, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder nicht, sogar eine Sendung moderieren.
Cool.
Ja.
Ja, das doch.
Also die war vorher schon Energy-Moderatorin, ne? Natürlich.
Ja, genau.
Und da gibt's so ein paar, die in die Richtung danach weitergegangen sind. Das ist ja auch immer so eine Sache. Was machst du danach, ne? In diesem Kurs lernen die Leute ja auch zum Beispiel, die bemerken, ich will nicht auf die Bühne. Mhm. Mir liegt das Schreiben. Oder die sagen, oh, Schreiben liegt mir überhaupt nicht, weil wir schreiben die Texte nicht für die Leute.
Ja,
sondern
klar.
Wir bringen denen bei, welche Techniken es gibt. Und dann sollen die ihren Stil finden, so, ne? Mhm. Für sich selber. Und ganz oft sind auch Leute dabei, die danach sagen, boah, Schreiben fällt mir so schwer, ich will auf die Bühne. Mhm. Und dann nehme ich mir aber einen Autor dafür.
Ja.
Oder so, ne? Es ist total verschieden.
Und du bist auch noch da als Lehrer. Oder hast du auch andere, ach genau, Tour war das. Hast du noch andere Dozenten da?
Auf der Schule für
Comedy? Ja, wie viele Dozenten
genau,
habt
da,
ihr denn?
Genau, da haben wir, ein paar Dozenten sind noch mit dabei. Einige Unterrichtseinheiten mache ich noch selber.
Mhm.
Ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs. Aber wenn ich in Hamburg bin zum Beispiel, dann übernehme ich auch mal gerne einen Kurs und mache, weil es einfach Spaß macht so, ne?
Ja, genau. Und bei der Tour sind dann auch manche Leute, die du dann mitnimmst, also gerade diesen Ursprungsgedanken, den du hattest, dass man sagt, okay, ich caste Leute, die dann halt die Tours machen in verschiedenen Städten. Mhm. Ist da öfters mal, dass du sagst, oh, okay.
Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, also klar, es gibt Leute, die dran geblieben sind, also mhm. die Leute, die jetzt auf Open Stages weitergegangen sind und ihre Sachen spielen mhm. regelmäßig, die nehmen wir mit zum Beispiel. Wir haben das Comedy Boot. Auf dem mhm. Comedy Boot, das ist quasi auf einem Schiff durch den Hamburger Hafen,
ja.
wo wir den Leuten quasi den Hamburger Hafen näher bringen, cool. auf andere Art und Weise. Und das Besondere am Comedy Boot ist, dass wir da jede Woche einen anderen Comedian, Gastcomedian haben.
Mhm.
Das heißt, ich habe einen Host und der lädt jede Woche quasi einen Gastcomedian ein.
Aha.
Und da sind dann die Kollegen und Kolleginnen, die auch bei uns in den Kursen waren zum Beispiel, die können wir fürs Comedy Boot zum Beispiel auch engagieren.
Ah, okay.
Wenn die cool. genügend Material dann schon haben.
Genau, ne? Brauchen ja. Wie lange ist dann genau. so ein
Stand-up? Auf dem Boot zum Beispiel haben wir zweimal 10 bis 15 Minuten, müssen die dann schon haben.
Mhm.
Und wenn wir die entlassen aus der Schule für Comedy, dann haben die, je nachdem wie fleißig sie waren, haben die so 7 bis 10 Minuten.
Genau, Programm. Ja, ja. Und machst du denn noch sehr viel Stand-up? Also ich weiß, dass du ja sehr viel für auch als Schauspieler noch arbeitest
ja.
und bei Dreisat dabei bist. Oder Extra 3,
bei
genau.
Extra 3, ja, genau.
Da, schreibst du die Sketche selber oder wie?
Nee, also die Sachen für Extra 3, da gibt es einen Autoren, der das Konzept schreibt mhm. und mir dann rüberschickt. Und ich ergänze dann noch Sachen, wenn mir was einfällt und
okay.
so weiter, wo wir uns besprechen. Genau, das mache ich schon seit, wie lange schon, 6 Jahre oder so,
ja.
habe ich diese eigene Rubrik mit bei Extra 3, was natürlich ganz geil ist, weil Extra 3 ist wirklich eine tolle Sendung.
Und seit wie lang?
Sechs Jahre. Ja, 2013, ich war 2012 beim NDR Comedy Contest, hab da einen Auftritt gehabt.
NDR Comedy Contest, ja genau.
Ja, das ist eine Fernsehaufzeichnung.
Mhm. Das gibt's sehr oft, wenn ich mal fragen, darüber reden kann. In Deutschland gibt's sehr, sehr viele Contests.
Ja, genau.
Und Preise und sowas. Und mhm. ich habe irgendwie so ein bisschen, warum gibt's da so viele? Warum nicht einfach Abende machen und Komiker einladen?
Gibt's auch.
Ja, gibt's auch. Aber so diese Contests. Ich habe einen Kumpel von mir, der ist Stand-Upper in Berlin und der hat halt irgendwie im Jahr ist der halt irgendwie immer ganz viele Contests, hat Contests und Comedy Battles
ja,
und so
genau.
all diese Sachen gemacht.
Ja, ja.
Und er meint halt, ja, die bezahlen halt einfach weniger Geld. Leider.
Ja.
Aber
ja, das kann gut sein. Also bei diese Contest-Geschichten, viele Sachen im Fernsehen sind ja auch so, ne?
Ja, genau.
Und
Grand Prix oder
genau.
Ja,
ich kann es dir nicht genau sagen. Also warum ob das dieser Wettbewerbsgedanke, dass man
genau,
irgendwie
denkt,
das zieht mehr Zuschauer, ich kann es dir nicht genau sagen.
Ja, weil das hat immer irgendwas sowas wie, jetzt sagst du allen, der ist nicht gut. Oder
ja,
sagst
genau.
du allen, dass die nicht gut
genau,
oder Battles,
genau.
Berlin gegen Köln und dann hast du halt das
ja.
Publikum, was rein und raus
genau,
klatscht.
Genau.
Ich glaube, das ist so ein, das ist nicht sehr ein gutes, also das ist nicht ein warmes Auffangbecken, sondern
ja.
halt so ein konkurrierendes Judging.
Ja. ja, und vor allem jeder, der schon mal selber auf der Bühne war,
weiß,
wie hart das ist.
Ja.
Also das heißt, wenn dann jemand zum Beispiel den ersten Platz macht und der andere den sechsten Platz,
ja.
dann fühlt man sich ja gleich wie, ich kann überhaupt nichts.
Genau,
ne?
Und gerade weil es ja so viele verschiedene Geschmäcke sind, ist es ja auch so, dass halt derjenige, der sechste
genau.
Platz ist, vielleicht viel mehr mein Humor.
Voll,
als,
genau.
Genau, aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? NDR. Und da hattest du den
NDR-Test?
Genau,
da war ich eingeladen für die Fernsehaufzeichnung. und habe da, das war ein ganz guter Auftritt.
Ja.
Und danach ist dann die Redaktion, die auch den NDR Comedy Contest betreut, hat damals auch Extra 3 mit betreut. Und die haben mich dann gefragt, die haben mich da gesehen, haben dann gefragt, ey, hast du nicht Bock, dass wir was zusammen machen?
Ja, cool.
So, und da so ist quasi meine Kunstfigur Rollo entstanden, die ich jetzt quasi für Extra 3, wo ich immer rausgehe und dann satirisch die Leute zu aktuellen politischen Themen hinterfrage. So, ne?
Ja, cool.
Das ist, ey, mega geil. Das macht so Spaß.
Ja, das glaube ich. Cool. Und dann sonst noch, weil du meintest, du bist immer unterwegs. Was ist?
Ja, ich drehe halt total viel. Ne? Deswegen auch auf deine Frage. Also so rein Stand-up habe ich jetzt schon wirklich lange, mein Solo-Programm habe ich schon wirklich lange nicht gespielt. Ich will jetzt Ende des Jahres mal wieder einen Termin finden, wo ich das mal wieder spiele.
Ja.
Aber ich bin halt mit Comedy-Tour, bin ich halt komplett ausgelastet. Und also Comedy-Tour und mein Drehen. Ne? Also ich drehe total viel fürs Fernsehen.
Wie viele Comedy-Tour machst du denn noch dann?
So eine Handvoll spiele ich noch selber im Monat, ne? Immer wenn ich am Wochenende, wenn ich da bin, dann in Hamburg, manchmal auch in Berlin, je nachdem, wo ich gerade bin, spiele ich dann noch, dann sage ich, ey, ich bin in der Stadt, ich spiele eine selber.
Ja, so.
Und ansonsten machen das die Kollegen, ne? Ich habe ja fast 30 Künstler in ganz Deutschland, die...
Das ist ein richtiges Unternehmen jetzt.
Ja, ist ein richtiges Unternehmen. Das ist richtig. Das hat als Hobby angefangen, ne? Mal gucken, was passiert. Und dann ist es gewachsen. Irgendwann mussten wir eine GmbH gründen. Und jetzt habe ich halt 30 Künstler, ne? Die, also in jeder Stadt, wir machen es in 8 Städten. 8 Städte und in jeder Stadt habe ich 3, 4, 5 Leute, die jedes Wochenende das ganze Jahr über im Einsatz sind. Wir haben 100 Vorstellungen im Monat. 100 Vorstellungen im Monat. Wir bespielen 50.000 Menschen im Jahr. Jedes Jahr. Das ist, wir sind einer der größten Comedy-Anbieter Deutschlands geworden mittlerweile.
What the fuck?
Genau so.
Im Bus.
Es ist total abgefahren.
Ja.
Und alles hat angefangen mit mal gucken, ob das überhaupt irgendjemand interessiert.
Ja.
Krass. Das ist richtig abgefahren. Richtig abgefahren. Aber es, für mich ist halt ein geiler Ausgleich, weil ich, also das Drehen ist ja eine komplett andere Arbeit als Comedy. Und das ist, deswegen ist es ein super geiler Ausgleich.
Ja.
Das ist echt cool. Theater kann ich nicht mehr spielen, da bin ich ein bisschen traurig rüber.
Warum? Warum nicht? Also, das ist ja wahrscheinlich weil, in den Proben und alles.
Ja, wegen der Zeit, ne? Wenn ich ein Gastspiel irgendwo annehmen würde, dann bin ich locker auf jeden Fall 2,5 Monate, 3 Monate bin ich weg. Und das kann ich mir einfach nicht mehr erlauben, so, ne?
Ja.
Das geht nicht. Drehtage ist noch was anderes. Wenn du eine große Rolle hast mit 10, 12 Drehtagen, dann ist das ja über einen Zeitraum von 5, 6 Wochen. Hier mal 2 Drehtage, da mal vielleicht 5 Drehtage, aber du bist abends im Hotel, kannst dann von da aus arbeiten, bist am Wochenende meistens frei, kannst dann noch irgendwas machen und so. Aber ja, Theater ist einfach zeitlich nicht zu wuppen.
Ja. Aber du benutzt ja sehr viel deine Stimme für all diese Sachen und benutzt manchmal auch Gelo Ruby Voice. Im Falle, dass du mal heiser wirst, ist ja das wirklich.
Ja, logisch.
Ich muss eigentlich gar nicht darüber reden, aber ich finde das wirklich, weil es auch gerade zwischen uns steht, du kannst diese Packung haben, wenn du möchtest.
Ja. Ist die voll?
Ja.
Cool. Nee, ist einer noch drin, oder?
Das werden wir raus. Nee, aber ich gebe dir eine andere. Du kannst eine andere von mir abkaufen, ist kein Ding.
Tatsächlich bin ich genetisch wahrscheinlich, also Gott sei Dank, habe ich noch, also ich nehme weder Medikamente noch irgendwas anderes. Ich habe überhaupt gar keine Probleme.
Mit der
Stimme? Weder mit Stimme noch irgendwas.
Du bist
noch
Gott.
Nie gehabt.
Ich weiß nicht. Aber, also du bist ja, einfach wahrscheinlich. Perfekt.
Nee, perfekt nicht, aber keine Ahnung. Ich habe noch nie...
Aber du hattest doch schon mal Husten.
Schnupfen habe ich schon mal.
Oder hattest mal...
Alle 4 Jahre mal. Ohne Witz, ist so, was soll ich machen? Ich habe manchmal
ich alle 3 Tage krank. Hab ich irgendwas? Mein ganzer Körper ist eine Baustelle. Irgendwo juckt's oder aber es fällt auseinander. Ich war jetzt beim Zahnarzt. Der Zahnarzt hat gesagt, sie so, ja, sie haben Karies, müssen bohren. Und ich so, nein, warte mal. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, ich komme dann später nochmal.
Und du gehst nie wieder hin.
Doch, ich gehe dann schon wieder hin. Aber sie meinte, ich krieg auch eine Spritze.
Ja.
Aber ja, gut.
Aber für Karies macht sie das nicht einfach weg? Oder muss sie dafür extra aufbohren?
Bohren. Da will ich eine Spritze haben.
Ja, okay.
Ich bin sehr schmerzempfindlich.
Okay.
I'm a Lushy. Okay, warte, ich wollte dich nämlich auch noch eins fragen. Und zwar, hast du von dem About You Awards es gab ja diesen, nicht Skandal, aber es gab ja dieses Ding mit Enissa Amani, Hast du das mitgekriegt? Und dann gab eine Spiegelreporterin und dann haben die sich irgendwie gestritten und sowas. Egal. Es ging darum, und deswegen wollte ich das, weil, über den Skandal müssen wir nicht sprechen, aber sie hat in ihrem Stand-up, hat sie sehr viel über Stand-up oder über Comedy gesprochen. Mhm. Und sie meinte halt, also sie hat das so gefasst, dass sie meinte, dass sie nicht mehr von der Presse als Komikerin bezeichnet werden will, sondern als Stand-Upperin. So. Und da, wie das so klingt, hört sich das an, weil Komikerin ein schlechter Begriff wäre in ihren Augen. Mhm. Und ich hatte das noch nie gehört. Also ich als Amerikanerin wusste ich nicht, dass das ein schlechtes Wort ist. Aber mein Vater meinte auch irgendwann mal zu mir, der hat so eine Assoziation zu Komiker, dass die so, ich weiß nicht, hat man das in Deutschland, dass man halt das denkt, das ist irgendwie was Abneigendes? Und hast du das selbst?
Es ist leicht negativ behaftet. Ne? Warum? Ich empfinde das überhaupt nicht so.
Aber heute 2019, aber es war halt von früher, wurde das negativ behaftet, weil man denkt, das ist ein...
Ist ein Clown.
Ist ein Clown, okay. Mhm. Also Komiker, weil heutzutage sind ja die coolsten Leute Komiker.
Ja, ja, logisch. Ja, aber genau. Das muss aus einer älteren Zeit kommen, ne? Wo man... das ist halt so ein bisschen negativ behaftet in diese Richtung halt, ne?
Genau.
Ah, der Klassenclown, ah, oh, du Komiker, sowas halt.
Aber wie ist die Lösung? Also man geht einfach damit um und sagt, naja, okay, ist halt so oder was? Aber ein neues Wort zu erfinden, ist auch ein bisschen komisch.
Also am Ende des Tages sind es Komiker.
Ja.
Ist so, am Ende des Tages sind wir Komiker.
Ja.
Und das waren die vor 40 Jahren schon und das sind sie heute immer noch.
Ja.
Und Stand-up ist ja
eine Rubrik.
Zum einen ist es ja ein Stil. Ja, es ist ja einmal, Stand-up ist eine Rubrik von Comedy quasi. Und es ist amerikanisch. Also sehr englisch.
Ja, klar.
Und das klassische Stand-up, wie der amerikanische Stand-up, ist es ja, haben wir ja in Deutschland so gar nicht.
Mhm.
Also viele versuchen in diese Richtung zu gehen, aber...
Wie meinst du, was haben wir nicht?
Naja, also so dieses klassische leere Bühne, du hast nur das Mikro, gehst raus und gehst in Dialog mit dem Publikum und haust die Dinger raus. Das haben wir ja so in Deutschland überhaupt nicht. Also so wirklich reiner Stand-up.
Da würde ich schon sagen, dass wir das schon haben.
Ja, aber wenig. Im großen Teil nicht.
Mhm, weniger, definitiv. Genau. Weniger als Amerika oder
deutlich aber, weniger als Amerika auf jeden Fall.
Ja, klar, das ist auch die Größe. Aber ich würde schon sagen, dass mehr und mehr, auch dadurch halt in Berlin, ich weiß nicht, da sind ja unfassbar viele Open Mics jetzt.
Genau.
Und ich habe das in den letzten 3 Jahren schon so ein bisschen mitgekriegt, wie das so leicht angefangen hat.
Genau.
Und jetzt so wirklich
Aber diese Open Mic Bewegung, das ist jetzt frisch.
Mhm, genau, ja.
Und Comedy haben wir ja seit den 90ern hier in Deutschland.
Ja.
so, wenn du so willst. Und, aber das ist, wie gesagt, ich finde halt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Ob er so genannt werden will oder so genannt werden will, ob das jetzt einen großen Unterschied ausmacht oder irgendwie eine andere Art von Qualität zeigt.
Ja.
Das kann ich nicht beantworten.
Ich wurde mal von einer Frau, die hat zu mir gesagt, also wie gesagt, mein Vater war so ein bisschen so, okay, Komikerin, du willst jetzt Komikerin werden oder bist oder was auch immer. Und dann hat mich mal eine Frau bezeichnet, die meinte so, du bist Komödie. Mhm. Sie hat gedacht, das Wort heißt, was ich bin, ist Komödie. Und ich so, macht dein Freund auch Komödie? Also, du bist Komödie. Du machst Komödie. Du bist Komödie. Und ich bin einfach das war meine Friseurin. Das war das. Ich hab die ganze Zeit nicht so, ich als Komödie. ich finde das auch so lustig, das war eigentlich meine erste Frage, so, dass man halt, dass den Deutschen auch, oder dass man in Deutschland irgendwie Comedy beibringen muss, wie man muss zur Schule gehen.
Ja.
Und dass man halt einfach, dass es halt so was Deutsches hat. Ja. So was. Fleißig, hast du die Hausaufgaben gemacht?
Ja.
Wie funktioniert witzig sein?
Ja, genau.
Hast du dein beliebtester, wie heißt Favorite?
Favorite. Yeah.
Your Liebling, Favorite, oder, dein Lieblings, yeah, genau. Yeah. Lieblings-Stand-Up
oder Komiker? Deutschland oder Amerika? Oder welche?
Ja, also George Carlin liebe ich, Dave Chappelle und so. Das sind so die klassischen, ne, Amerikaner. In Deutschland mag ich so Leute wie zum Beispiel Serdar Somuncu.
Mhm.
So, den finde ich großartig zum Beispiel.
Ja.
Oder auch Volker Pispass und so. Das sind so...
Volker Pispass.
Ja. Also ich bin so eher, ich liebe Kabarett. Genau.
Aber machst du auch selber Kabarett?
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Kabarett bedeutet mit musikalischer Begleitung.
Nee, das ist Kabarett, wenn sie auch noch tanzen und so.
Ja, okay.
Und die Beine hochmachen und so.
Das machst
nein,
du nicht?
Nein, das mache ich nicht.
Oh, das könntest du
ab und, ab und zu. Je nachdem, wie ich mich fühle. Nein, nein, Quatsch. Also Kabarett ist eher, ist politisch, ist sozialkritisch. Das heutzutage vermischt das auch immer mehr.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also man kann das nicht mehr ganz klar sagen. Ganz, ganz viele Comedians reden über den Supermarkt und sagen dann irgendwo zwischendurch noch, ey Leute, aber denkt daran, Liebe. Ja. So, und dann hast du gleich eine politische Botschaft.
Und die Eier und dann die Bananen und Liebe.
Ja,
Liebe.
Zum Beispiel, ja. Oder ja. Also es vermischt immer mehr. Und das finde ich auch okay. Es gab mal Zeiten, da wurde immer gesagt, ja, du musst dich schon für eins entscheiden. Mhm. Wo ich dann denke, hä, warum? Ich kann doch erzählen, wie ich mit meiner Mutter, keine Ahnung, das und das gemacht habe und trotzdem sagen, achtet auf deine Mitmenschen.
Mhm.
Geh nicht bei Rot über die Straße oder was weiß ich, ja, oder benutze Elektroautos. Also die Botschaft kann ich doch senden, wenn ich das möchte.
Ja. Ich habe so das mit erlebt, dass in Deutschland wenig... Ich kenne das deutsche Wort dafür nicht, das heißt self-deprecating humor. Und das bedeutet, wenn man sich mehr oder weniger über sich selbst sehr viel lustig macht.
Mhm.
Also dieses, ich bin eigentlich der so lovable loser, ich bin eigentlich so. Und das ist, so habe ich das mitgekriegt, in Amerika eher schon so und in Deutschland eher weniger. Mhm. Also in Deutschland wird halt, wie du gerade gesagt hast, ich erzähle eine Geschichte über meine Mutter oder beim Supermarkt ist das so oder hey, Liebe oder Hitler Scheiße oder da da da. Also es geht irgendwie, die Sachen sind immer, und in Amerika habe ich so manchmal das Gefühl, also von meiner Meinung, dass es da viel auch um diese persönlichen Unsicherheiten und so Sachen geht.
Mhm.
Stimmt das oder bin ich vollkommen falsch? Oder wie ist deine Erfahrung? Das gibt es viele, auch in der Schule für Stand-up, für Comedy, dass die Leute... eher nicht so sehr sich über sich selbst lustig machen?
Also ich empfehle es den Leuten, gerade am Anfang, also das Wichtige ist ja, mit den Leuten auf eine Ebene zu kommen.
Mhm.
Damit die Leute über deine Sachen lachen und sich da, also damit sie da mitgehen und dann am Ende auch über die Brüche, die du da einbaust, auch lachen können und so weiter, musst du erstmal persönlich mit denen andocken. Du musst in Kontakt kommen mit denen. Und das funktioniert am meisten oder am besten, wenn du deine eigene Figur erstmal brichst.
Mhm.
Das bedeutet, wenn du anfängst mit Sachen, dass die Leute über dich lachen können, dann gehen sie mit, auch über andere Sachen zu lachen. Deswegen ist das gerade am Anfang einfach ein wichtiger Punkt, so, den ich versuche auch unseren Schülern und unseren Teilnehmern und den Kollegen mitzugeben, Punkte bei sich selber zu finden, wenn sie sich vorstellen oder wenn sie die ersten Sätze sprechen und auch zwischendurch, ne, immer mal wieder den Bezug auf sich wieder zurückzunehmen.
Ja.
Wenn sie über jemanden reden, über eine Sache, dann zu gucken, okay, und was hat das mit mir wieder zu tun? Und
genau,
wie kann ich da den Anknüpfungspunkt finden und so weiter?
Ja.
Weil du dadurch einfach anders an die Leute rankommst.
Ja.
Das ist dieses klassische, dieses Erhöhte, weißt du?
Mhm.
Wenn die Künstler, die versuchen, sich zu erhöhen über das Publikum, die haben, ich will nicht sagen, die haben es schwerer, aber ich sag mal andersrum, jemand, der am Anfang sich selber bricht, ja, oder die Leute zulässt, dass die Leute über eine Schwäche von mir lachen, hat es leichter das Herz zu berühren der Leute.
Sympathisch, ja.
So ist es.
Ja. Also man macht es zu schlimm und dann haben die Leute Mitleid.
Ja, genau,
das
aber
so, kommt also drauf kein an, wie Lachen, sondern so.
Ja, aber wenn das eine Reaktion ist auf eine gewollte Situation,
dann
ist es auch richtig.
Ja.
Das ist ja auch so eine Sache. Viele denken, da ist ja aber zu wenig, die Gagdichte ist nicht so hoch. Wo ich dann denke, ja, okay, aber guck doch mal, wie die Reaktionsrate ist.
Mhm.
Wenn ich eine Reaktion bekomme, die kein großer Lacher ist, aber die Leute sagen zum Beispiel, dann ist es genau das Gleiche.
Ja.
Es geht darum, dass man die Leute energetisch
hochbringt.
Hochzieht. So.
Ja.
Und das geht mit Lachen, aber auch mit einer gemeinsamen Aktion oder mit, keine Ahnung, weißt du?
Ja.
Gibt es verschiedene Wege.
Ja, physical.
Ja, so ist es. Guck mal, in unseren Comedy-Touren zum Beispiel machen wir ganz, ganz viel interaktives Zeug und wir machen ganz viele Sachen mit den Leuten, die sie dann mitmachen müssen auch. Ja? Und die müssen teilweise Sätze nachsprechen, die müssen Bewegungen alle gleichzeitig machen und so.
Ja.
Das ist super, super interaktiv. Und jemand, der das ist so lustig, weil in jeder Vorstellung, und wir spielen ja wirklich viele Vorstellungen, ja?
Ja.
Und in jeder Vorstellung könnte ich dir unterschreiben, dass dann viele Leute drin sitzen, die dir vor der Tour sagen würden, nie im Leben mache ich so eine Mitmachspiele mit.
Ja, ja.
Genau. Und dann sitzen sie in meiner Vorstellung und machen wie kleine Kinder. Oh, ja. Toll. Und dann sag doch mal den Satz, alle zusammen. Und dann sagen die den, weißt du? Und das ist total geil.
Oh, wie schön.
Und das ist halt cool zu sehen, ne? Dass ja, wenn du die Leute zusammenkriegst, dann ist plötzlich, dann werden alle wieder ein bisschen Kind.
Mhm. Ja.
Und das geht uns über die Jahre, geht uns das verloren. So, dieser Spieltrieb.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. So.
Und wenn man das schafft herzustellen, dann ist es einfach wunderbar.
Das ist sehr schön. Dann werden wir noch mit Liebe. Aber ich wollte noch zum Abschluss sagen, meine Mutter war...
Wieso Abschluss? Weiß, sind wir schon am Ende? Oder?
Ich glaube schon. Ich wollte nur sagen, dass meine Mutter, ich glaube, weiß ich nicht, 2010, war sie bei einer von den
in der Comedy
Tours in Berlin. Echt? Ja. Und also ich wusste jetzt nicht, dass es deine war, aber sie war da und sie war total fasziniert, fand das richtig lustig.
Ach echt?
And I remember her telling, because she's American, she's like, you should do something like that, Katja.
Ach echt? Ist ja witzig, cool, das freut mich. Ja, voll geil. Ja, das ist schön, diese Comedy-Tour ist wirklich, wirklich toll, weil die Leute sehen die Stadt, aber auf eine andere Art und Weise. Die wissen vorher nicht so wirklich, was sie erwartet. Mhm. Ne? Der eine denkt, es ist eine lustige Stadtrundfahrt.
Ja.
Der andere denkt, es ist eine Comedy-Show.
Ja.
Aber keiner weiß so richtig, was passiert. Und dann steigen die aus und dadurch, dass es so interaktiv ist und wir verbinden ja alle miteinander auch. Ne? Das heißt, die Leute von vorne kennen nachher die Gruppe von hinten und so. Und wie oft ist es schon passiert, dass die danach dann noch zusammen ein Trinken gehen oder so, weil die so viel Spaß miteinander haben. Das ist einfach geil. Ne? Wenn du so Menschen zusammenbringen kannst, das ist doch, was gibt's denn Besseres?
Ja. Was gibt's Besseres?
Ja, Liebe.
Liebe. Geno Revoice. Okay. Danke, dass du vorbeigekommen bist.
Ja, sehr gerne.
Danke, dass du gekommen bist.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird präsentiert von Geno Revoice. Besser gut bei Stimme.